Wir sind der 1000 Fragen Podcast.
Der Podcast rund um Fragen aus dem Internet.
Mein Name ist Corbin Jan.
Und mein Name ist Leo, hallo.
Wir wollen lustige, spannende und interessante Fragen beantworten.
Aktuell sind wir bei
Folge 186, kognitive Dissonanz im Arm.
Viel Spaß mit der Folge.
Hallo.
Hallo.
Und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Du, Leo, Podcasts verändern sich ja im Laufe der Zeit. Und ich fände es cool, wenn wir mal so ein bisschen so eine neue Richtung einschlagen würden.
Aha.
Ich fände es cool, wenn wir jetzt so ein bisschen so ein Comedy-Podcast werden würden.
Aber das geht doch jetzt gar nicht mehr.
Wieso geht
Die
das?
Die Stimmung nicht mehr? Ist doch im Eimer.
Warum? Wegen den aktuellen Entwicklungen in den Nachrichten.
Richtig, genau. Ja, wir nehmen auf 15.11.
Oh je, okay. Ja. Vielleicht der letzte Podcast, der jemals aufgenommen wird. Wir wissen es.
Vielleicht,
nicht.
Ja.
Ja, aber trotzdem.
Aber wie kommst du da drauf? Waren dir die letzten 190 Folgen nicht lustig genug?
Ah, nee, es war einfach bloß, ich wollte eine provokante These, mit einer provokanten These einsteigen, dass wir. Also, es war so ein bisschen ironisch.
Ah, okay. Ironisch also.
Okay, gut, alles klar. Ich sehe schon, du bist dafür jetzt gerade nicht so zugänglich.
Ja, ich meine, du weißt ja offensichtlich auch nicht, wo du hin damit da willst.
Ja, es war nur ein kurzer Einstiegsgag und dann dachte ich, dann gehen wir zum nächsten über. Leo, wie geht's dir? Was hast du in der letzten Woche gemacht? Welche Abenteuer hast du erlebt?
Wir hatten ja letzte Woche uns mal wieder eine Pause gegönnt.
Ja, stimmt.
Das musste einfach sein.
Stimmt.
Und ich habe diese Pause genutzt, um ein bisschen an meinem Fahrrad rumzumachen. Ich habe es jetzt noch nicht winterfest gemacht, aber ich habe Fahrradtaschen besorgt und einen Fahrradgepäckträger und bin jetzt quasi der Oberlehrer. Und es ist trotzdem ein so tolles Gefühl, weil ich nicht einen Rucksack tragen muss. Und also ich war jetzt heute zum Beispiel nach der Arbeit, war ich einfach im Fitnessstudio und weil ich eine Tasche hatte, in der mein Sportzeug drin ist. Und in der anderen Tasche, weißt du, was in der anderen Tasche drin war?
Nee.
Zeug aus dem Lidl. Weil ich davor noch einkaufen war.
Frage.
Ja.
Aber hättest du auch einfach einen Rucksack nehmen können.
Ja, aber das ist ein Rucksack auf dem Fahrrad, vor allem wenn das Wetter dann so komisch ist, ist echt unangenehm.
Was?
Weil der Rücken schwitzt dann wie Sau, aber du frierst eigentlich. Und der Rücken schwitzt nur, weil da eben der Rucksack ist. Und außerdem ein Sportzeug plus Einkauf kriege ich auch nicht in den Rucksack rein.
Ah, okay, warum kriegst du das nicht in den Rucksack rein? Vermutlich, weil es kein großer Rucksack ist, so wie ich einen habe.
Dieser hässliche.
Dazu muss man ja dazu sagen, dass Leo immer wieder meinen Rucksack in der Vergangenheit gedisst hat. Und jetzt schaut er gerade auf den Boden, warum auch immer, vielleicht um zu gucken, ob er selber doch auch einen Rucksack hat, der größer ist. Oder was suchst du, Leo? Was suchst du?
Nein, die Regler sind eingerostet hier am Mikro, habe ich das Gefühl.
Ach so, okay. Okay, alles klar. Deswegen geht Leo ab und zu auf Tauchstationen. Soll uns aber nicht davon abhalten, auch Fragen zu beantworten.
Ja, bitte.
Ich fange gleich mit einer, herbstlichen Frage an. Winterliche Frage.
Ja, you go.
Was ist euer Lieblings-Heiß-Getränk?
Ja, also ohne Kaffee wahrscheinlich, nehme ich an, ne?
Nee, das ist auch mit dabei. Aber wir können auch gerne sagen Kaffee und dann können wir gerne sagen, was ist unser Platz 2?
Ja, okay. Kaffee? Unterscheiden wir nochmal Cappuccino und so weiter?
Ja, gerne. Sag mir gerne nochmal die spezielle Form von Kaffee.
Okay, dann bin ich aktuell absolut großer Fan vom Flat White.
Ich auch.
Das ist so.
Wir sind aus einer
Bubble. Da bin ich einfach so ein Opfer. Ein Großstadtopfer. Aber mir schmeckt es einfach herrlich. Wenn er gut gemacht ist, ist es das absolut beste Kaffeeerlebnis. Es macht super wach, es schmeckt super gut. Hat den Milchschaum. Der ist sogar noch besser als beim Cappuccino.
Naja, es ist auf jeden Fall, ich glaube eigentlich der einzige Unterschied ist vor allem, dass es weniger Milchschaum ist.
Ja, er ist aber auch feiner.
Ja, aber der Espresso-Milchanteil ist einfach, ich glaube, der ist ein bisschen zugunsten von dem Kaffee.
Ja, und wenn das guter Kaffee ist, dann ist er halt einfach sehr lecker.
Ja.
Dann,
Lass uns ganz kurz da nochmal reingehen.
Okay.
Fändest du, ich wäre ein Idiot, wenn ich mir eine Siebträger-Kaffeemaschine kaufen würde?
Nö, auf keinen Fall. Bin verwundert, dass du es noch nicht hast.
Okay, echt? Warum das?
Ja, weil du
Warum bist du verwundert?
Quasi jede Folge von Kaffee schwärmst.
Das stimmt eigentlich. Und weißt du was? Eigentlich habe ich mir neulich gedacht, ich bin doch genau der Typ dafür.
Ja, stimmt.
Ich bin genau der Typ dafür, der dann irgendwie die sich kauft und so, und dann ist das dann irgendwie groß aufwendig und so, aber dann ist dann auch so ein bisschen das Problem, so dass dann noch die Wartung der Maschine und so kommt dann noch und dann ist das dann irgendwie dann doch alles nicht so einfach, aber grundsätzlich, ja, ich sollte mir eine Siebträgermaschine kaufen. Mhm. Ich frage mich halt so...
Da musst du aber echt aufpassen, dass du dann kein Arschloch wirst. Mhm. Also, weil das ist ja wirklich, ich habe in einem anderen Podcast den wahren Satz gehört, Siebträgermaschine ist grundsätzlich okay, außer bei Männern. Und da ist schon was Wahres.
Das ist, dass sich dann nicht so ein Schrauber wert, wie du mit deinen Fahrrädern.
Ja, genau. Dass man da sich nicht so reinsteigert, weil irgendwie wir Männer, wir machen das einfach sehr viel und identifizieren uns dann auch extrem über solche Sachen.
Und dann da so rumzumackern, oder was?
Ja, genau.
Also ich schaue gerade mal parallel, weil ich mich da auch dann zu alleine gar nicht mich unbedingt damit so befassen will. Mhm. Aber, genau, also es gibt hier einen Testvergleich. Und ich sag mal so, also der Anschaffungspreis, der geht schon mal allein von... Ja, 160 Euro, bis zu 750.
Ja, also ich glaube, unter 600 Euro musst du da gar nicht anfangen.
Wirklich?
Und da frage ich dich, Corbinian, sind das die Zeiten? Sind das die Zeiten, wo man sich sowas leisten kann? Kannst du dir sowas leisten?
Dann also ich schön für was dich. Heißt, also hier die auf Platz 1 gewotet wurde, die kostet nur 555. Ja, heißt es hier, die beste Siebträgermaschine für zu Hause ist die... So können Sie einen köstlichen Espresso zubereiten. Perfekt für den unerfahrenen Espresso-Liebhaber. Sie müssen keine Kaffeemühle kaufen. Sie können Bohnen selbst mahlen durch den Siebträger-Kaffeemaschine mit Mahlwerk. So sparen Sie ganz einfach 300 Euro. Also ich weiß nicht, das hört sich doch ganz gut an.
Die heißt ja lustig, Rocket Appartamento. Das ist ein High-End-Tipp. Die Appartamento ist eine Siebträgermaschine mit Zweikreissystem. Das sorgt für höchste Qualität. Ach ja, was kosten die Appartamento? Also hier, die Ranzillo Silver kostet 600. Und die Appartamento, steht hier gar nicht mehr da. Appartamento. Was kostet denn sowas?
Ja, also
1.400 Euro, Hilfe!
Also ich bin jetzt, aber ehrlich gesagt, jetzt habe ich mich hier kurz mal eingelesen in die Top 10 und ich finde aber auch schon die Sprache, die hier verwendet wird, so unsympathisch.
Ja, ich würde es aber mehr verstehen, als wenn du dir jetzt einen Gamer-PC kaufen würdest.
Oder? Ja, das ist ja mein großes Problem. Man würde ja eigentlich denken, man sieht mich so und würde jetzt nicht denken, ja, ich bin jetzt so technikaffin. Und ich bin auch nicht so technikaffin, wenn es darum geht, wie die Technik funktioniert. Aber eigentlich in mir drin bin ich eigentlich überhaupt nicht antikonsumistisch, sondern ich bin eigentlich ein total, ich würde gerne das alles haben. Ich hätte gerne eine PlayStation 5, einen Gaming-PC, ein Tablet. Ich will gerne das neueste iPhone haben mit 7 Kameras. Ich möchte das alles haben. Ich will es unbedingt haben. Ich will mir auch die ganzen Klamotten kaufen und so weiter. Ich bin Kapitalist durch und durch. Das ist bloß so eine... Ja, ich habe das in der Uni, habe ich diesen Begriff gehört, kognitive Dissonanz nennt man das. Weil quasi so zwei so verschiedene Werte oder zwei verschiedene Sachen so in so im Kopf so gegeneinander laufen. Also wenn man sich zum Beispiel das eine findet und das andere macht, dann löst das in dir auch so ein Unwohlsein aus. Zum Beispiel, wenn du jetzt finden würdest, ja, stehlen ist schlecht, das ist das Schlechteste, was man machen kann. Und du würdest aber trotzdem klauen, weil es dir in einer bestimmten Situation einen großen Vorteil betrifft, dann würde das in dir selbst ein großes Unbehagen auslösen. Das ist so eine sogenannte kognitive Dissonanz. Und das gibt es auch bei, sage ich mal, so Werte bestimmten Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt eine neue Hose kaufe für 40 Euro...
Okay, kannst du mir dann den Unterschied von kognitiver Dissonanz und Ambiguitätstoleranz erklären?
Ja, Ambiguitätstoleranz ist nämlich vor allem, so würde ich sehen, bei anderen Menschen. Weil man kann, Ambiguitätstoleranz heißt für mich, mein bester Freund ist beim dritten Weg und ist aber gleichzeitig ein super netter Kerl. Also. Aber das wäre jetzt dir. So die extremste Form von, zu mir. Das ist jetzt die allerextremste Form, so die ich mir vorstelle. Oder, ja, aber vielleicht etwas weniger extrem so, Ich habe einen super guten Freund, von dem weiß ich auch, dass es ein netter Kerl ist. Der engagiert sich in seiner Freizeit für obdachlose Kinder. Und von dem weiß ich aber auch, dass er seine Freundin betrügt.
Okay.
So, und verstehe. Dann ist aber beides wahr. Also es ist sowohl das Schlechte wahr, als auch das Gute aus meiner Perspektive.
Also, aber das deckt sich ja überhaupt nicht damit, was ich auf Wikipedia jetzt nachlese.
Es ist aber wahr, was ich gerade gesagt habe.
Weil hier steht, teilweise auch Unsicherheits- oder Ungewissheitstoleranz bezeichnet, ist die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen.
Ja.
Ja, aber das ist doch dann eher der Priester, der Wein predigt, Wasser predigt und Wein trinkt. Oder?
Mhm.
Das wäre doch dann von mir, wenn ich ihm dann nicht aufs Maul hau, Ambiguitätstoleranz. Oder?
Ja, wenn du es erträgst, ja.
Ja. Okay, also wir werfen hier mit Begriffen um sich, von denen wir vielleicht gerade mal 50% verstehen, ich zumindest. Bei Corbin ist es offensichtlich anders, weil er noch die kognitive Dissonanz kennt, die ich nicht mal aussprechen kann. Dissonanz, ne? Mhm. Mit 2 S, nicht Dissonanz.
Verstehe.
Okay. Und die kognitive Dissonanz ist quasi ein Widerspruch in meinem Kopf.
Ich glaube schon. Oder ein Widerspruch in deinem Handeln und in deinem Kopf.
Soll ich das jetzt auch nochmal googeln? Einfach nur, damit wir jetzt nicht...
Nein, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich
nicht
verlassen auf mein soziologische, auf meine soziologischen Fachbegriffe hier.
Oder psychologische Fachbegriffe. Ist ein als unangenehm empfundener Gefühlszustand, der dadurch entsteht, dass ein Mensch sauber unvereinbare Kognitionen hat. Das wäre doch dann, nein, aber das ist doch dann der liebe Nazi, oder?
Hm. Das ist Ambiguitätstoleranz, würde ich sagen. Aber das ist ja auch egal.
Nein!
Guck mal, Ambiguitätstoleranz ist für mich jetzt gerade, dass du jetzt auch an der Ramai, dass ich jetzt finde, du bist ein guter Podcast-Kollege, aber dass du das jetzt auch gerade nicht loslassen kannst und mich jetzt gerade ein bisschen nervst damit. Während ich eigentlich schon längst wieder zu den Heißgetränken zurückkehren wollte.
Okay, ja, dann gehen wir dahin zurück. Gehen wir dahin zurück.
Ambiguitätstoleranz wäre zum Beispiel auch, wenn ich jetzt finden würde, dass du, ja, weiß ich auch nicht, egal. Lass es denn jetzt bei dir auf dem Platz 2, darüber haben wir jetzt nun ja noch nicht gesprochen.
Der Cappuccino.
Der Cappuccino, na klar. Der
klassische Cappuccino.
Okay, und außerhalb vom Kaffee?
Außerhalb vom Kaffee gibt es gar nicht so viel Heißgetränke, aber ich glaube, dass sogar der Kakao noch vorm Tee kommt.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und dann Heißgetränk. Glühwein kommt nach dem Tee auf jeden Fall. Ich bin kein Glühwein-Fan.
Echt? Okay, ja. Ich würde fast sagen, also ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, bei mir kommt jetzt gerade so im Winter Glühwein auf Platz 2.
Wow.
Nach allen kaffeehaltigen Getränken.
Wow.
Finde ich ein leckeres Getränk.
Glühwein mag ich gerne. Didn't expect that.
Dann Tee, nur in ausgewählten Situationen.
Habe ich in der letzten, also wann habe ich viel Tee getrunken? Ich glaube, als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, weil es hier so furchtbar kalt war, so furchtbar kalt, und dann habe ich hier ganz viel Tee getrunken. Jetzt wurde es aber wieder warm. Und jetzt habe ich aufgehört, Tee zu trinken. Ist ja logisch.
Ja, heute war es, also ich muss jetzt auch zugeben, ich habe jetzt die Heizung angemacht, gestern zum ersten Mal.
Okay.
Es war einfach sehr kalt jetzt dann doch hier drin und ich habe es nicht mehr ausgehalten.
Okay. Ich bleib standhaft.
Du, aber vielleicht hast du eine besser isolierte Wohnung, das kann ja sein.
Das glaube ich nicht.
Okay, alles klar. Das heißt, du frierst sau krass.
Ich wohne in der Hundehütte. Ich wohne in der Hundehütte.
Stimmt, das wissen ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht, dass Leo in der Hundehütte wohnt.
Ja, genau. Das ist recht praktisch.
Zusammen mit Rudi. Wie geht's ihm eigentlich? Ist er gerade Gassi? Oder jagt er gerade einen Postboten?
Der ist gerade Gassi, ja. Der ist gerade sein Revier markieren.
Okay, das ist manchmal, wenn ihr ganz unerwartet nämlich die Podcast-Folgen beenden müssen, da steht er manchmal knurrend vor der Hundehütte.
Genau, ja. Und dann habe ich noch vielleicht so ein bisschen einen Puffer, wenn ich den Tennisball einfach durch den Garten werfe.
Genau, aber irgendwann wird ihm das dann auch zu blöd und dann will Rudi dann zurück in sein... Will dann auch schlafen.
Und dann beißt er mich aus der Hundehütte raus.
Ja.
Ja.
Tja, so ist das, wenn man in den Medien arbeitet. Da muss man halt manchmal auch, wenn man in so einer hippen Großstadt wohnen will wie Hamburg, da muss man dann halt auch mal Abstriche machen.
Richtig, dafür habe ich es nicht weit zur Alster.
Ja, genau. Da badest du dich ja jeden Morgen.
Ja, genau. Oh, das ist so eklig. Wirklich, die Alster ist wirklich nicht.
Ist wirklich? Eklig. Ist das nicht ein ganz normaler Fluss?
Nein, das ist ganz eklig. Also da kann man ja so Tretboot-Touren machen und man denkt sich im Sommer so, ah, da will ich reinspringen. Aber es kann auch sein, dass du 5 Minuten später einfach an einer toten Ratte vorbeitretbootest, die da so im Kanal schwimmt.
Die wollte auch nur mal kurz baden gehen.
Die wollte auch nur kurz baden gehen und dann wurde sie getaucht von irgendwem, der da drin. Also da schwimmen Leute drin. Ich habe es auch schon gemacht, aber es hat sich nicht gut angefühlt.
Und hast du immer versucht, den Kopf über Wasser zu halten?
Ja, ja, klar. Also wirklich, es ist kein Vergleich zu, wenn man aus München kommt, zu den schönen Bergseen in den Alpen, wo man seinen ganzen Körper sieht, wenn man sich quasi senkrecht versucht hinzulegen. Mhm. Ja.
Ja, da würde ich ja auch mal gerne mal hin, aber da muss man ja dann hinlaufen auch.
Zu Alpenseen?
Mhm.
Nö.
Kann man auch oft
hinfahren. Ja,
kann
ja,
ich da mit, bis, mit meinem Auto direkt bis ans Flussufer fahren, ans Seeufer fahren?
Quasi, ja.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Da muss man auch ein paar Adressen sagen.
Ja. Ah, schön. Ja, ja. Hört sich gut an. Im Sommer bestimmt sehr nett.
Im Sommer super, super, aber auch überfüllt. Mhm. Überfüllt. Haben wir die Frage beantwortet? Was sind denn deine Lieblingsdinger noch? Hast du
ja, hier wird hier noch ein paar vorgeschlagen. Hier wird noch
ja, ich Tee bin gespannt, es gibt ja nicht so viel.
Tee wird hier vorgeschlagen, da bin ich dann immer so ein bisschen, da bin ich ein bisschen unentschlossen immer, weil es gibt nur, gerade trinke ich tatsächlich mal einen Tee, einen Kräutertee. Der ist auch echt ganz gut. Aber es gibt auch viele Teesorten, die ich einfach nicht so mag. Also
ich bin ein wahnsinniger Fan von orientalischen Tees.
Oh, okay.
Ja.
Aber sind das nicht die mit den fetzigen Namen immer?
Ja, genau. Da bin ich echt ein großer Fan.
Ja.
Ja.
Orientalischer Sonnenuntergang oder so?
Irgendwie sowas, ja, genau. Arabische Blume.
Arabische Blume. Lotus. Die Stunde des Lotus.
Die Stunde des Lotus, ja, das ist dann aber, glaube ich, schon ganz...
Das ist dann fernöstliche,
ja. Ja, fernöstliche, ja, genau.
Okay, exotische Tees, klar, hier wird noch vorgeschlagen, heiße Schokolade, also der Kakao, klassisch. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie einen richtigen heißen Kakao getrunken.
What?
Ja.
Was hast du in der Kindheit gemacht? Ach, Kaffee, ne?
Da habe ich immer Kaffee getrunken, ja, und sah von meiner Schreibmaschine. Hab meinen ersten Roman geschrieben.
Mit Zigarette.
Ja, die Stunde des Lotus. Das ist ein Kriminalroman, der im fernen, ich sag jetzt mal alltagsrassistisch, Asien liegt. Und im 19. Jahrhundert spielt er und das handelt von so einem Kriminalermittler, ja, aus Würzburg, der da eben Fälle löst. So.
Zusammen mit seinem Dandy-Freund. Der Kriminalermittler. Ich habe neulich wieder einen tollen Fakt über Würzburg gehört.
Wie der Kriminalermittler heißt, der heißt, wie könnte der denn heißen? Ja, so Julius Echter heißt der.
Funny. Julius Echter ist für Würzburger auf jeden Fall ein Kracher gewesen.
Kleiner Insider für die Würzburger. Ja, das ist so eine kleine Hommage an den nochmal an der Stelle. Und genau, das habe ich gemacht, als ich ein Kind war. Deswegen kam ich leider nicht dazu, um da so viel Kakao zu trinken. Ich meine, war das so schon wahrscheinlich immer so ein bisschen zu süß. Und ansonsten wird hier noch genannt Glühwein, heißer Punsch. Heißer Punsch verstehe ich überhaupt nicht. Wer heißen Punsch gut findet, keine Ahnung, Leute. Ihr habt wirklich ganz andere Probleme, als hier diesen Podcast zu hören. Da müsst ihr euch wirklich jetzt mal nach professioneller Hilfe umsehen. Warmer Apfelsaft, schreibt hier noch jemand. Wir haben noch so ein Gewürz dafür und dann riecht das unter anderem nach Zimt.
Ja, ja, okay. Ja, aber das macht's. Also klingt es trotzdem nicht lecker.
Hier schreibt
Pegasus. Warte mal, Moment. Was steht da? Wir haben da ein Gewürz dafür?
Ja, wir haben da noch so ein Gewürz dafür und dann riecht das unter anderem nach Zimt.
Ist das vielleicht Zimt?
Unter anderem riecht es nach Zimt, aber es ist wohl kein Zimt. Okay. Ist wahrscheinlich so, wenn du Petersilie irgendwie mit Majoran mischt, dann kommt dann irgendwie sowas Zimtartiges raus.
Ein bisschen Zimt. Okay. Ja, okay, aber es gibt nur 5 warme Getränke.
Ja, hier schreibt noch jemand schwarzer, rauer Kaffee mit Milch, die schon 4 Wochen abgelaufen ist. Und eine Kippe. Und der Tag kann losgehen.
Ja, das ist wahrscheinlich ein sogenannter Witz.
Ja.
Okay, aber gibt es wirklich nur Kaffee, Tee und Kakao und Glühwein?
Das kommt mir gerade auch komisch vor, aber...
Das gibt's doch nicht.
Vielleicht ist das so, ne? Vielleicht gibt's wirklich...
Ist da warme Getränke? Ist da vielleicht eine Marktlücke, in die wir rein sollten?
Noch mehr warme Getränke?
Ja, also weiß ich nicht.
Heiße Zitrone gibt's noch.
Das ist ja
schon fast wieder ein Tee.
Ist ein Tee, ne? Ist eigentlich ein Tee.
Heiße Milch. Eine heiße Milch.
Ja.
Chai Latte, das ist auch Tee und Milch, aber heiße Milch auf jeden Fall noch als ein klassisches heißes
Getränk. Apfel-Zimt-Punsch gibt es tatsächlich.
Ist aber eigentlich alles Punsch.
Ja, stimmt, ja.
Alles abgedeckt durch Punsch.
Das ist ja verrückt. Oder ist das jetzt gerade so, wie wenn wir sagen würden, es gibt nur als Kaltgetränke Säfte, Limonaden und Alkohol oder so?
Naja, gut, aber ja.
Also verstehst du, das sind wir gerade zu allgemein vielleicht.
Achso, du meinst, weil Tee, im Prinzip bedeutet Tee ja nur, dass irgendwas in warmes Wasser gelegt wird.
Genau.
Ja, wahrscheinlich sind wir dann schon zu allgemein.
Ja, wahrscheinlich. Ne?
Wahrscheinlich ist Tee einfach so ein großes Feld und da sagen wir jetzt ganz ignorant.
Aber vielleicht sollte man da trotzdem nochmal so businessmäßig was evaluieren. Mhm. Das sollten wir nach dem Podcast nochmal privat machen, nicht, dass es hier die Leute klauen.
Ja, ich überlege gerade, was es noch gibt, was aktuell kalt getrunken wird, was man warm trinken. Vielleicht, also Glühwein gibt es ja, Glühbier gibt es bestimmt auch, gibt es
sicher. Ja, gibt es, ja.
Aber man könnte die Glühcola.
Mhm.
Glühcola?
Glühcola,
Nimmt man einfach eine normale Cola, erhitzt die auf 100 Grad. Ja. Und dann schüttet man noch ein bisschen Zimt mit rein. Also ein bisschen was so schmeckt wie Zimt rein.
Ja, und dann schmeckt es nach Zimt.
Und dann schmeckt es nach Zimt.
Super, das ist ganz verrückt. Was ist mit dem Glüh-Eistee?
Glüh-Eistee? A tea of fire and ice ist das.
Ja. Not bad.
Also ich glaube, den Marktnamen kann ich mir eh nicht sichern lassen, weil der wahrscheinlich anderweitig schon...
Vielleicht ist der Problem. Blood and Fire oder so. Blut? Ist das was? Nee.
Glühblut? Das ist aber schon mal. Gut, okay. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich glaube, das haben wir bearbeitet. Was ist unser Lieblingsheißgetränk?
Oh Mensch, ich habe so viele tolle Fragen. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 6.
3.
3. 1, 2, 3. Warum ist im Bett liegen morgens gemütlicher als abends? Und das geht mir wirklich auch tierisch auf die Nerven.
Ja, das ist ein großes Problem in meinem Leben. Das möchte ich gerne mit dir ergründen.
Ja.
Weil, also es fängt allein schon mal, was schon mal komisch ist, warum fällt es gerade im Sommer so schwer, nachts einzuschlafen, weil es warm ist, man wühlt sich da rum. Aber frühs, obwohl es quasi ja nachts eigentlich am kühlsten sein müsste, oder? Mhm, und dann frühs schon, wenn teilweise schon draußen gleich die Sonne scheint, ist es auf einmal völlig warm und es ist zwar warm, aber angenehm im Bett zu liegen und nicht super schwitzig heiß. Das ist ein Problem. Und insgesamt, ich glaube, ich schlafe mit am besten in den frühen Morgenstunden. Bis 8 zu schlafen ist für mich schon oft wichtig. Also das merke ich schon, dass mir das echt, wenn ich nicht bis 8 schlafen kann, dass mich das echt ein bisschen fertig macht.
Mhm. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich entweder maximal so 6,5 Stunden oder ab 8,5 Stunden Schlaf brauche. Alles dazwischen ist bei mir echt scheiße.
Mhm.
Also jetzt, ich habe zum Beispiel letzte Nacht vielleicht 6 Stunden geschlafen und ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich bin wahrscheinlich wieder bis 2 wach und dann schlafe ich wieder bis 8 oder so und dann habe ich wieder 6 Stunden Schlaf. Das ist natürlich viel zu wenig. Aber ich habe gemerkt, dass
das... Aber ich verstehe das, was du meinst. Es ist, manchmal hat man das Gefühl, weniger Schlaf, das ist irgendwie so, man ist danach fast ein bisschen erholter, als wenn man jetzt irgendwie noch länger schlafen würde.
Genau.
Ich glaube, es ist gerade irgendwie so, ich glaube, aber das Ding ist, es ist nicht so ein also ich bin natürlich kein Experte, aber es ist, glaube ich, nicht so ein erholsamer Schlaf. Weil, und jetzt ist meine These dazu, ich glaube, wenn du ins Bett gehst mit im Hinterkopf, mit, okay, ich kann nicht mehr so lange schlafen, dann schläfst du aber doch ein und weißt, okay, ich muss morgen dann aufstehen, sonst gibt es eine große Katastrophe, dann ist es so, dass du die ganze Zeit schon so, also dass das quasi unterbewusst immer in deinem Kopf ist und du gar nicht so tief schlafen kannst.
Oh, okay.
Das sage ich jetzt als Schlafforscher.
Ja, vielleicht. Vielleicht ist das so. Vielleicht, weil mir ist tatsächlich aufgefallen, wenn ich dann so, sagen wir mal, 7,5 Stunden schlaf, dann werde ich oft in so Phasen anscheinend wach, wo ich richtig, richtig tief geschlafen habe. Und dann auch, dann bin ich todesmüde, wenn ich aufwache.
Ja.
Und dann brauche ich eben auch mit am längsten noch im Bett zu liegen
Ja.
und irgendwie wach zu werden, an die Decke zu starren. Das sind ja diese leeren Sekunden, finde ich. Die früh morgens, wenn man wach ist und einfach das
Minuten.
Bett quasi gedie ja, oder Minuten sogar, das Bett genießt, bis man dann irgendwie mal das Handy holt, ins Handy glotzt. Ja.
Ja, das ist immer tatsächlich eine der Sachen, die ich mit als erstes mache. Und das ist tatsächlich, ich habe
Natürlich.
neulich auch mal gelesen, auch gar nicht so schlecht. Also früh ins Handy zu gucken, anders als vorm ins Bett gehen, das ist sehr schlecht, weil quasi das Handylicht im Prinzip denselben Effekt hat wie das Licht der Sonne. Das schüttet
Man
dann
wird
die
super
entsprechenden,
braun.
man wird zu verbraun. Genau, es ist, und
Ja.
es ruft Hautkrebs hervor.
Genau.
Nein, sondern du kannst quasi damit, also es werden dieselben Hormone freigeschaltet, die dann dazu führen, dass du, dass dein Körper weiß, so, ah, die Sonne scheint, es ist Zeit aufzustehen. Und nur, dass es halt
Ah.
das Handylicht ist. Und umgekehrt ist es ja auch so,
Aber da
dass
gibt's doch
sich.
auch Filter, oder? Ist das nicht so ein Thing? Diese Blaufilter, die viele Bildschirme
Ja, das
haben?
kannst du machen, genau, aber das ist quasi, genau, das ist aber eigentlich dafür da, dass du abends. Also wenn du den drauf hast, dann kannst du dann abends besser einschlafen. Aber wahrscheinlich dann früh ist auch schlechter aufstehen. Ich weiß es nicht.
Okay, ich bin kein Fan von diesem Blaufilter.
Nein.
Ich fand das immer einen netten Nebeneffekt, dass man am Bildschirm einfach so lange wach ist. Fand ich immer cool.
Ja, da gibt es ja, also ist ja auch so ein Phänomen, dass, da habe ich noch, da gibt es ja auch so einen Begriff dafür. Ach, wie
Aha.
heißt denn das? Wenn man sich die Zeit quasi so, wenn man das Gefühl hat, durch seine Arbeit hat man so wenig Freizeit oder durch seine privaten Verpflichtungen, wenn dann zum Beispiel Kinder haben, dass sie dann quasi länger wach bleiben, dass sie quasi, wie heißt denn das? Sleep.
Kognitive Ambiguitätsdissonanz.
Schlaf, stehlen,
Aha, okay,
nee,
spannend.
irgendwie so.
Ich habe neulich das erste Mal von intrusiven Gedanken gelesen. Also, dass das ein Thing ist. Intro.
Ah, ich weiß, jetzt habe ich es.
Ja?
Wir können da gleich darüber sprechen. Die Revenge Bedtime
Aha.
Procrastination.
Ah,
Das
geil.
ist das Phänomen, ständig ins Spät, zu spät ins Bett zu gehen, auch in dem Wissen, dass es schlecht für einen ist, wo man das Gefühl hat, man hat sonst nicht genug Freizeit in seinem Leben.
Ja, genau so ist es bei mir aktuell.
Ja, ich glaube, das haben ganz, ganz viele Leute.
Das hatte ich früher nicht so.
Ah ja,
Aber
okay.
aktuell habe ich das sehr extrem. Wie heißt das? Revenge?
Revenge Bedtime Procrastination.
Okay,
Also.
geil. Revenge, Bedtime Procrastination. Wie geil.
Ja, finde
Da
ich
muss ich mich
auch.
auch mal reinlesen. Genauso wie in diese intrusiven Gedanken.
Sag mal, was sind denn intrusive Gedanken?
Intro. Es war leider ein Zeit-Plus-Artikel, deshalb.
Ich habe Zeit plus.
Ah ja, dann kannst du den ja bestimmt. Dann musst du ihn mal
Das
lesen
Problem
und
ist
uns dann
aber, an alle
berichten.
Zeitredakteure, die gerade zuhören,
Ja?
in eurer App, die Suchfunktion ist leider ganz schlecht.
Also, ich lese mal. Ich lese mal. Suchfunktion generell finde ich bei Zeitungen furchtbar. Die ersten Zeilen sind intrusive Gedanken. Wir sollten nicht alles glauben, was wir denken. Von der Aussichtsplattform in die Tiefe springen, den Partner abstechen, in den Gegenverkehr lenken. Warum denkt man manchmal Dinge, vor denen man sich selbst gruselt?
Wo steht es bei der Schlaf, bei der Zeit jetzt?
Ja, bei der Zeit. Und anscheinend sind intrusive Gedanken diese Gedanken, die sich da einschleichen. Und anscheinend ist das was Normales. Ja.
Ja, aber das ist ja auch, das kennt ja auch jeder. Also ich meine, das hatte ich sogar schon als Kind, dass man auch irgendwie so quasi Tagträume oder so hat, die so ein bisschen, die natürlich Sachen sind, die quasi du nicht in echt machen würdest. Also ich weiß auch schon früher als in der Schule, weiß ich noch immer, wenn irgendwie so Klassenkollegen, die mich genervt haben, habe ich mir immer vorgestellt, dass ich denen auf die Fresse hau im Unterricht. Aber habe das natürlich nie gemacht. Aber das ist, glaube ich, ganz normal, dass man da irgendwie so Ja, wie soll ich
sagen? Aber das sind ja wirklich gravierend schlimmere Gedanken, also die hier beschrieben werden, von der Aussichtsplattform in die Tiefe springen. Das ist ja,
ja, quasi, aber das, doch, das kenne ich aber auch. Also wenn ich auf eine Brücke oder so einen Steg laufe, dann da frage ich mich auch, ja.
Jetzt deswegen, einfach runterspringen, wie wär's?
Ja, wie wäre das jetzt oder so? Oder ich habe da manchmal auch so ein bisschen so Schiss, wie, was ist denn, wenn ich das jetzt machen würde?
Genau.
Aber das ist, glaube ich, das ist aber krass, ein krasses Phänomen, intrusive Gedanken. Ich glaube,
kannte ich davor nicht, habe ich das erstmal gelesen, will ich auf jeden Fall mehr überfahren.
Will ich mehr haben?
Will ich mehr haben,
intrusive Gedanken?
Bin ich kurz davor, mir die Zeit online plus zu holen,
bin ich
diesen Artikel lesen kann?
Du willst häufiger denken, wie wäre es wohl, meinen Podcast-Partner in die Luft zu sprengen?
Ich denke vor allem des Öfteren, wie wäre es wohl, wenn ich ein Zeit-Online-Abo hätte?
Ist auch ein intrusiver
Gedanke. Ist ein intrusiver Gedanke, ja.
Ja, sehr schön. Haben wir die Frage jetzt beantwortet eigentlich oder nicht?
Nee, eigentlich noch nicht. Warum ist es jetzt besser morgens? Ach ja, wegen der Revenge-Bedtime-Procrastination. Deshalb ist es besser.
Ja, und genau, also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe eine ganz einfache Erklärung. Und zwar, wenn du dich abends ins Bett legst, dann denkst du dir, dann weißt du das nicht so zu schätzen. Weil du denkst ja, jetzt habe ich ja noch ganz viel Zeit im Bett vor mir. Und in dem Moment, wo du morgens aufwachst, weißt du ja, du musst aufstehen.
Genau.
Und das heißt, da hast du quasi eine Knappheit von einem Gut, nämlich der Zeit im Bett. Und dadurch wird es wertvoller. Und dadurch ist es besser.
Wahnsinnig simpel. Kosten-Nutzen-mäßig analysiert. Also
Schlafökonomie.
Gesprochen wie ein Geschäftsmann. Ich würde auch noch sagen, dass du halt einen ganz anderen...
Donald Trump von Unterfranken.
Du hast eine ganz andere Quest, wenn du ins Bett gehst. Dein Quest ist ja eigentlich jetzt schnell, also halt einschlafen. Und weil das Einzige, was ja besser ist, als wach im Bett zu liegen, ist schlafen.
Mhm.
Und morgens musst du halt nun mal irgendwann wach werden, weil der Wecker klingelt. Und dann genießt du dann halt noch so sehr, dass das quasi im Bett rumliegen. Anders als beim Schlafen gehen.
Ja.
Wo du eben möglichst schnell einschlafen willst, weil das ein noch schönerer Zustand ist quasi.
Ja.
Ja, das ist meine Analyse dazu. Und weil der Körper hochfahren muss, sind wir doch mal ehrlich. Körper braucht halt eine Weile.
Nee, der Körper braucht ein bisschen, ja. Allerdings will, ja.
Glaube, und die Zeit vergeht auch langsamer. Die Zeit vergeht einfach langsamer, wenn man nichts macht und an die Decke glotzt.
Das weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, ich habe gar keinen Einfluss mehr drauf, wie schnell Zeit vergeht. Ich habe das Gefühl, Zeit vergeht bei Sachen, die mir Spaß machen, schnell. Zeit vergeht bei Sachen, die mir keinen Spaß machen, schnell. Was auch eine Neuerung ist. Weil früher war es eigentlich so, Sachen, die mir keinen Spaß gemacht haben, da verging die Zeit gar nicht schnell. Sondern es war, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, langweilig oder nicht langweilig, aber sondern halt Scheiße und einfach nur. Und deswegen lange. Aber das hat sich geändert irgendwie. Ich denke mir so, ja, jetzt ist die Scheiße in meinem Leben. Ja gut, das ist jetzt dann auch gleich vorbei. So.
Oh Mann.
Kennst du das? Dass man sich aber mittlerweile...
Ja, so ein bisschen, ja. Also...
Ich finde das nicht unbedingt das Schlechteste, wenn man nicht mehr so manche Sachen, auf die man keinen Bock hat, nicht mehr so das Allerschlimmste auf der Welt man hat, weil man hat so ein bisschen so die Perspektive drauf, so, ja, aber auch das
geht vorbei.
Geht wahrscheinlich vorbei, so, ne?
Ja. Ja, das kommt ja generell im Alter dann. Oder wenn man älter wird, sagen wir
mal. Ja. Oder auch so Sachen, auf so Sachen zu warten. Ich war früher da sehr, sehr ungeduldig und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich mir eher denke, so, ja, gut.
Halbe Stunde, mein Gott. Was, also.
Ey, ich stand, das ist eigentlich eine ganz gute Podcast-Geschichte.
Ja, dann hau sie raus. Wieso wartest du eine halbe Stunde?
Ja, weil es mir jetzt erst einfällt und in dem Zusammenhang auch absolut richtig ist. Ich stand neulich am Leergutautomaten im Teegut hier. Und tatsächlich, vor mir war so eine WG, so eine coole WG mit so abgefuckten Second-Hand-Sachen an. Cool. So. Also so eine coole WG, so Germanistik-Studenten oder so.
Okay, oder, cool.
Und die waren dann fertig irgendwann, die haben natürlich 1200 Flaschen da eingeworfen und ich hatte aber auch sehr viel Pfand dabei, weil ich das ja dann nicht zurückgebracht habe und dann werfe ich halt wirklich so, ja, die Hälfte ungefähr hatte ich eingeworfen und dann plötzlich Stopp, halt, der Automat außer Betrieb, holen sie einen Mitarbeiter, der habe ich mal einen Zettel rausgekriegt und dann hieß es so, dieser Dings ist momentan außer Betrieb. Ich habe aber gehört, hinter dem Automaten, da war auch so eine Tür, da hinter dem Automaten, der räumt den jetzt schon jemand leer. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, dann ist das jetzt, wenn das Leben dir einen kaputten Pfandflaschenautomaten gibt, dann mach Pfand draus.
Ja.
Und dann dachte ich mir, gut, ich warte jetzt einfach und war da auch wirklich sehr geduldig. Aber das Problem war, was mich gestresst hat, waren die Leute, die hinter mir standen.
Ja.
Die waren nämlich überhaupt nicht geduldig,
ja.
haben aber auch nichts unternommen, um die Situation zu verändern, mhm. sondern haben vor allem daran gearbeitet, dass ich nicht so geduldig bleibe. Die, mhm. denen war das irgendwie denen war das so suspekt, dass ich nicht, mich jetzt nicht auch aufgeregt habe und reingestresst habe, sondern ich so Schulter gezuckt habe und gesagt habe, ja,
so ist es
jetzt. Das ist jetzt halt gerade so.
Ja, und das Gemeine ist, die haben einfach die Verantwortung auf dich quasi umgewälzt, weil du wahrscheinlich gerade dabei warst und quasi der Erste in der Schlange warst, mhm. dementsprechend die Verantwortung hast, das möglichst schnell wieder zum Laufen zu bringen.
Genau, und letzten Endes habe ich das dann auch getan.
Ach was.
Aber ich habe wirklich 20 Minuten erst
unter gewartet.
Nee, ja, naja, es war dann nicht so ein Prozess, wirklicher Protest, aber ich dachte mir, an einem gewissen Punkt dachte ich mir einfach so, okay, also ich habe hier kein Problem, ich warte ja auch noch eine halbe Stunde.
Mhm.
Einfach um auch noch zu sehen, wie sehr sich die anderen Frauen da hinter mir aufregen. Es waren einfach wirklich nur Frauen. Und dann dachte ich mir so, okay, aber theoretisch gibt es ja auch die Möglichkeit, dass dieser Automat natürlich einfach kaputt ist. Und dann will ich natürlich hier nicht weiter stehen. So. Und dann habe ich mal eine gefragt, die ist dann die gesagt so, ja, warten Sie mal eine Sekunde. Und dann ist die hintergegangen. Und dann hat die dann so, Herr so, was machen Sie denn? Und dann hat man Kunde so,
mhm.
Und dann kam so raus und dann ging der Automat wieder irgendwie. Ich weiß nicht, was da hinten geschehen ist, was so viel Zeit in Anspruch genommen hat.
Gut, es hätten aber jede andere Person hätte das auch machen können, die in der Schlange da gewartet hat.
Theoretisch schon, ja, aber es war so ein bisschen es war schon die Erwartungshaltung an mich.
Das ist cool, das machst du, ne? Ja. Klar, bist der Mann, bist der Jäger, bist der Starke.
Genau.
Natürlich musst du dann den Laden aufräumen. Klar, dass es von dir erwartet wird. Wenn ich dich sehe,
würde ich das auch erwarten. Ich bin halt einfach so ein Typ, der einfach zu Hause so eine
Siebträger-Maschine auf den Tisch haut.
Und der dann da auch auf den Tisch hauen kann.
Ja. Klaro.
Genau, das
wäre. Aber dann hast du den Tag gerettet. Waren dann nicht 400 Leute angestanden? Oder?
Es waren, witzigerweise, es waren Leute auch teilweise zum zweiten Mal angestanden.
Klar.
In meiner Zeit, in der ich da war, die schon zum zweiten Mal
einen neuen Platz. Was hast du gemacht derweil?
Ich habe da den Großteil der Zeit gestanden.
Ohne irgendwas zu machen. Du hast ja wohl.
Ja, ich glaube, ich muss den anderen wie ein kompletter Psychopath vorgekommen sein. Weil ich stand da, hab den Automaten angeguckt. Und wirklich komplett stoisch. Und die anderen waren dann so, oh, was ist denn da los? Das kann ja nicht sein.
Ja, das ist natürlich dann auch eine Provokation. Die Leute haben das wohl offensichtlich als Provokation empfunden, dass du so locker warst.
Ja.
Und ihr Gemüt.
Ich habe mir dann aber auch plötzlich in dieser entspannten Rolle, was ja sonst nicht so meine Rolle ist, auch habe ich mir auf einmal sehr gut gefallen.
Gelabt.
Ich habe mich da richtig gelabt und habe mir gedacht, so ist es. Ja, jetzt wie lange dürft ihr jetzt rum sein? 15 ja. Minuten? Das ist schon eine lange Zeit, um den Automaten anzuschauen.
Ja.
Und dann stand ich an der Kasse, taste mich so ab und stell fest, shit,
no
ich habe meinen Pfandzettel verloren.
No way, oh Mann.
Das war sehr unbefriedigend, weil ich dachte so, okay, gut, dann hätte ich das Pfand auch wirklich einfach irgendjemandem schenken können.
Ja, und einfach hättest du dir die Zeit gespart.
Und hätte mir die Zeit gespart und viel Ärger gespart. Aber gut, ich habe wenigstens noch... Ich habe wenigstens hinter mir aufgeräumt. Ich habe wenigstens meinen eigenen Dreck selbst beseitigt.
Ist auch was. Wollen wir die nächste Frage? Hast du noch eine Frage? Wollen wir noch eine beantworten?
Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar ist es eine Frage, die mir eigentlich schon lange auf der Seele brennt.
Ja.
Und zwar lautet die, warum gibt es auf Konzerten eigentlich Vorbands?
Oh, Ich war jetzt neulich auf einem Konzert.
Aha.
Ja.
Okay, und was war das denn für ein Konzert?
Das war ein Hip-Hop-Konzert, wenn man so möchte. Das war von Lil Nas X tatsächlich, das Konzert.
Wo war das in Deutschland? In Germany?
Hier in Hamburg.
Aha, und wie war's?
Crazy.
Inwiefern? Schildere.
Naja, es war also eine sehr schwule Veranstaltung, das kann man so sagen, im besten Sinne.
Mhm, okay, ist Lil Nas X denn schwul?
Ja.
Ah, okay.
Und das war eigentlich ein sehr lustiger Einstieg, dass er gesagt hat, thank you for coming to this event, where you see me being gay on stage and shit. Und das
where you see me being gay on stage and
so.
Shit.
Irgendwie
das liebe ich auch, diese Formulierung, and shit.
Ja. Das war super, super lustig. Und ja, er hatte irgendwie wahnsinnig, wahnsinnige Tanzperformance da hingelegt einfach.
Also war es elaboriert, es war eine gute Bühnenshow.
Ja. Also okay. Es war vor allem, es
das
war
ist so ein ja bei Hip-Hop Musical, nicht immer so.
Es war ein halbes Musical und es wurde wirklich wie blöd getanzt. Ja.
Okay, das ist ja bei Hip-Hop-Artists nicht immer so. Nee. Es gibt ja auch wirklich Rapper, die stellen sich auf die Bühne und dann geht der Beat an.
Und dann wird gerappt und dann.
Und dann wird gerappt und dann ist auch wieder Schluss.
Ja, nee, das war wirklich gar nicht so.
Okay.
Das war wirklich. Sehr cool. Das war ein Feuerwerk von, ja, von Choreografie einfach.
Ja, und das sagst du jetzt dann einfach so einfach. Also, das war jetzt toll, ja, das hat dir sehr gut gefallen. Ja, das ist das Event, für das du ja Karten gekauft hast und letzten Endes auch das Event, was du dann bekommen hast. Und jetzt kommen wir zurück zum Thema der Frage. Richtig. Und zwar, warum gibt es denn Vorbands? Und
das habe ich mich da auch gefragt.
Gab es denn eine Vorband?
Ja, es gab einen Rapper namens Sky
Dumont.
Sky
Dumont hat Lil Nas X.
Nein, der hieß Sky. S-K-A-I-T
Skylar White.
Irgendwie so.
Skylar White.
Skyd oder
die
so.
Die Frau von Walter White.
Ein ganz junger Rapper, auch Amerikaner, der sehr lustig mit seiner Tasche irgendwie so über der Schulter, also so eine Sporttasche über der Schulter irgendwie auf die Bühne kam, im Trainingsanzug. Hatte ganz klassisch diese wirklich ganz klassische Hip-Hopper-Hose an, die komplett die ganze Zeit gerutscht ist. Und er hatte noch einen DJ, der stand, das war eine wirklich sehr große Bühne, und der DJ stand quasi an dem einen Ende, an einem kleinen Minitisch, wirklich, es war wie so eine Schulaufführung, weil da war ein riesiger Vorhang und ganz, ganz rechts war dieser DJ. Dieser Sky, oder wie auch immer er hieß, ist einfach von rechts nach links gerannt. Und die Mucke war wirklich wild. Also ich hab gemerkt, dass ich nicht die Zielgruppe bin daran, dass ich nicht gecheckt habe, wann ein Beatdrop kommt und wann der Beat wieder einsetzt. Das war mir völlig schleierhaft. Das habe ich überhaupt nicht gerafft. Also
man wusste gar nicht, wo ein Song anfängt und der andere
so aufhört. Ungefähr. Ich habe auch kein Wort verstanden, weil es natürlich voll mit Autotune war. Und auch sehr so, sehr, ich würde sagen, sehr emotional. Es hat sich sehr wie Rumgeheule angehört.
Okay, also der hat geheult, es war okay.
Aber auf Techno-Beats irgendwie. Also es war wirklich eine komplett wilde Mischung. Und ich muss mir das auf jeden Fall mal reinziehen. Und wenn ich es für gut befinde, dann packe ich es auch auf die Playlist.
Okay, jetzt würde mich interessieren, Leo.
Ja.
So eine Vorband, kann man jetzt eigentlich sagen, schnell beantworten, warum gibt es die? Die sollen den Leuten ja einheizen.
Richtig,
das gibt es bei jeder Form von Kultur, von Live-Kultur, von Live-Performance. Zumindest denke ich im Bereich der, im weitesten Sinne, in dem Bereich der Popmusik und vor allem auch, sage ich mal, im Bereich des Entertainments gibt es das ja auch.
Ja.
Gibt es ja auch so Einheizer, so, also gerade auch beim Stand-Up viel. Das heißt, die Funktion ist ja schnell klar. Was mich eher interessiert ist, würdest du denn sagen, das hat bei dir geklappt? Warst du in gewisser Weise eingeheizt oder hättest du, sag ich mal, den Main-Dish einfach auch direkt zu dir nehmen wollen? Man muss ja dazu sagen, die Vorband ist ja eigentlich auch, also ist ja in gewisser Weise immer noch so zusätzlich. Man hat ja nicht wirklich dafür bezahlt, also du hast natürlich schon dafür bezahlt, aber du weißt zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass du dafür bezahlt hast.
Ja. Wahrscheinlich ist es schon besser. Ich glaube, dass es sich super weird anfühlen würde, wenn der Main Act also sofort auf die Bühne kommt und einfach Action macht. Ich glaube, wie morgens, der Körper muss hochfahren. Der Körper muss in Stimmung kommen. Es macht schon Sinn, dass der Typ da vorne rechts und links rennt und dann irgendwie Hände in die Luft und klatschen und so einen Scheiß ansagt, weil die Leute einfach warm werden müssen. Und das willst du natürlich dem Main Act da nicht antun, dass er da irgendwie krasse Show abliefert und die Leute sind gerade noch so, wie soll ich sagen, halb verschlafen, stehen vor ihm und wissen nicht, wohin mit ihnen. Was ich sehr lustig finde,
Weil die jetzt dann noch gar nicht quasi umgeschaltet haben, sag ich mal, von ihrem Straßen, Alltag, Bürokrams, Leben auf, okay, hier ist jetzt gerade eine fette Party mit Action auf der Bühne und Musik und ich muss hier tanzen.
Genau.
Das heißt, sie sind noch, haben vielleicht noch gar nichts getrunken an der Bar oder so. Das heißt, sie sind noch komplett überfordert von dem, was da passiert.
Das ist vielleicht auch noch so ein Ding. Vielleicht muss auch Zeit überbrückt werden, bis der Alkohol wirkt.
Ja.
Und man dann wirklich ausgelassen in den Main Act starten kann.
Also dann würde aber für mich eher sowas heißen wie, die Funktion von der Vorband ist gar nicht unbedingt, dass sie den Leuten schon mal irgendwie einheizt, so, sondern dass die bloß die Leute daran gewöhnt, es ist hier jetzt was anderes als dein Alltag.
Ja,
das ist die einzige Funktion. Einfach so eine Brückenfunktion, die Leute so ein bisschen da so reinzuholen.
Ja. Hab ich dir erzählt, dass bei Andreas Gabalier in München, wo irgendwie 120.000 Menschen waren, der Voreact Mario Barth war?
Na, das passt ja gut.
Ja, finde ich aber auch. Und das verstehe ich dann aber nicht, ehrlich gesagt.
Ja, wahrscheinlich dachte sich der Andreas einfach, oh, meinen guten Kumpel Mario, dem möchte ich da jetzt einfach auch nochmal eine Bühne geben. Das hat er verdient.
Aber ich frage mich zum Beispiel, würde es nicht reichen, wenn laute Musik des Künstlers kommen würde am Anfang? Oder irgendeine laute Musik?
Irgendeine aber das nimmt Musik. Ja sowas, also das entwertet das ja so ein bisschen.
Irgendeine laute Musik.
Okay, irgendeine laute Musik, ja. Das wäre natürlich eine Option.
Irgendeine aber laute Musik, die Stimmung macht. Muss ja kein kleiner Künstler sein. Aber an sich ist es ja auch ein nices Ritual. Es hat bestimmt irgendeinen Zweck mal gehabt. Und jetzt ist es halt vor allem nett, um neue Künstler kennenzulernen.
Upsi. Das stimmt, das habe ich mir auch gedacht. Und vor allem manchmal, gerade wenn so amerikanische Sachen sind, sieht man irgendwie erstaunlich bekannte deutsche Acts da auf einmal noch im Vorprogramm, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Ich erinnere mich zum Beispiel 2012, war ich auf der Mac Miller Konzert in München.
Ach was.
Und das war cool und in die Vorband waren damals aber halt einfach die Orsons, die da auch schon sehr bekannt waren und die dann halt dann random da einfach dann da als Vorgruppe gespielt haben für Mac Miller.
So. Und? Haben sie dir gefallen?
Ja, die haben mir damals sehr gut gefallen.
Boah, das ist doch schön.
War ich jetzt aber auch 17 oder so, oder 18.
Das ist doch schön. Da war doch alles richtig. Ist doch alles gut
gelaufen. Das stimmt. Dann. Das hat mich, ja, aber es gibt auch, also, ich überlege gerade, ob es denn auch.
Warst Vorbands du mal eine gibt. Vorband? Du warst doch mal in einer Band.
Ich war mal Vorband für eine Band, die hieß Who Killed Bruce Lee. Die haben richtig geil Indie-Rock gemacht. Die kam aus dem Libanon.
Ach was. Cool.
Ja, das war nice. Das war.
Das glaube ich dir.
Das war sehr cool. Da waren wir aber auch auf dem Peak unseres Könnens, würde ich sagen. Ja. Also wir haben ja am Anfang, also das erste Konzert, das wir gespielt haben, das war ziemlich, also vor allem aus meiner Perspektive, ziemliche Grütze. So, da habe ich noch nicht so richtig, ich habe ja eine Band gegründet und habe dann so parallel so ein bisschen auch Gitarre spielen gelernt. Ich wollte aber unbedingt in der Band sein am Anfang.
Ja, das war also verstehe.
Ein ziemlicher Punkrock-Ausgangsgedanke. So. Ja, so, also das ist cool. Also du bist dann, aber es ist dann schon eine komische Situation, wenn du mit der Band, wo du merkst, die touren jetzt schon auch und so, sie sind das jetzt irgendwie gewohnt. Die haben sogar so irgendwie so einen Tourbus und so, wenn du dann da irgendwie so mit dabei sitzt und ja, keine Ahnung. Und du merkst halt einfach, okay, die sind halt einfach, wie Rock'n'Roll sind die denn? Und du denkst dir so, ja, so Rock'n'Roll bin ich auf jeden Fall nicht. Das ist schon irgendwie auch so ein bisschen so eine demütigende, gerade Backstage, irgendwie so ein bisschen eine demütigende Situation.
Okay, ist das vielleicht.
Und vor allem, wenn du dann denkst, so, naja, du würdest dir auch wünschen, dass da irgendwie dann noch so ein nettes Wort kommt, so von der.
Hattest
von
du da eine kognitive Dissonanz vielleicht?
Vielleicht. Eine gewisse kognitive Dissonanz.
Oder warst du zu wenig, oder warst du ambiguitätsintolerant?
Weil alles auch, bestimmt. Also es gibt auch eine Sache, also es gibt eine Vorband, die ich mal gesehen habe. Und zwar, das war tatsächlich irgendwie so
Tony mittelmäßig. D.
Ich war beim Taktlos-Konzert hier in Würzburg.
Ja, da war ich auch.
Und da waren so zwei Typen auf der Bühne.
Die der eine hat so sich bis, doch.
Der, die haben so aus, die haben so vorgelesen aus, glaube ich, aus
Sodom und Gomorra, oder?
Ja, genau, aus die 120 Tage von Sodom von Marquis de Sade.
Ja.
Marquis de Sade. Also ganz schlimmes Zeug. Und dann ist der eine irgendwie umgefallen und hat sich
die
Hose gemacht.
Das weiß ich auch noch, ja.
Und das war, glaube ich, alles, das war so eine Performance.
Das war
furchtbar, das sollte dann sozusagen die Show sein.
Ja, das hat auf jeden Fall nicht, das hatte nicht den Vibe.
Und da waren halt irgendwie so, halt so 100 Hip-Hop-Fans so.
Ja.
Und die wollten halt alles nur das nicht sehen.
Ja, das war wirklich schlimm. Der hat wirklich. Also der war komplett betrunken auf jeden Fall. Der hat ja auf der Bühne getrunken wie ein Loch. Und hat dann, man kann es nicht anders sagen, das große Geschäft gemacht, oder? Oder was?
Ich habe das nicht so genau, das ist okay. So der Legende.
Ich war auch voll weit hinten, aber es war auf jeden Fall ekelhaft und verstörend.
Ja, es war auf jeden Fall, es war insgesamt auch überhaupt kein gutes Konzert, muss man dazu sagen. Aber auch der Start war schon nicht so nice. Und ansonsten, glaube ich, habe ich eigentlich Vorwärts immer gerne gemocht.
Ja, ich auch. Ich habe noch Tony D gesehen, das fand ich toll. Einmal auf einem KIZ-Konzert.
Aha.
Und Him als Vorband von Rammstein.
Ah, krass.
2011 okay. Oder so.
Ach krass, Him.
Ja.
Ja, die gibt es auch gar nicht mehr.
Ja. Ja, das war's, glaube ich.
Ich glaube, ich habe schon, also, was habe ich denn schon?
Die Turntable Hools natürlich auf dem ersten KIZ-Konzert.
Bin gerade überlegen, was habe ich denn sonst noch gesehen als Vorband? Also richtig Bekannte fallen mir jetzt auch gerade nicht
ein. Du bist doch so ein Konzertgänger, oder?
Ja, aber mir irgendwie so jetzt gerade so bei Vorbands, oder ich war zumindest früher ein Konzertgänger, aber so gerade bei Vorbands ist jetzt gerade bei mir, also zum Beispiel habe ich mal beim Casper-Konzert 2012, habe ich, oder 2011 oder so, habe ich mal die Kraftklub gesehen. Da kannte die wirklich noch niemand. Da kannte die wirklich echt noch niemand.
Und war es gut?
Ja, das war mega gut. Ich fand das mega nice. So. Und ich dachte mir so, ah, krass, soll ich das? Also das war auch diese Art von Musik, die gab es ja zu dem Zeitpunkt einfach mir gar nicht so.
Ja.
Und diesen Kraftklub-Sound kannte man auch nicht. Und da dachte ich mir halt einfach so, ach krass, okay. Ja, so, es gibt auch irgendwie jetzt aktuelle deutsche Rockmusik, die irgendwie cool ist. So. Das konnte ich mir so gar nicht fassen.
Mhm.
Ja. Und ja, also das war nice. Also deswegen vor dem Hintergrund, gerade bei Musikern, von denen man vermutet, dass sie selber auch guten Musikgeschmack haben, kann man immer davon ausgehen, dass vielleicht die Vorband auch irgendwann dann demnächst berühmt wird.
Ja.
So ist das.
So ist. Sind da vielleicht noch in den Antworten gute Hinweise darauf, was der Sinn einer Vorband ist?
Ich habe das immer mehr als eine Art Werbung verstanden. Mhm. Es kann aber auch sein, dass man die Spannung auf die Band, wegen der man dort ist, steigern möchte. Ja, das ist, glaube ich, beides wahr. Werbung, man geht hin, XY hört Y, denkt sich, die sind ja doch nicht so schlecht und kauft man auch Musik von denen.
Ja.
Zeitüberbrücken oder meistens kleine Bands, welche bekannt werden wollen und somit quasi für sich werben. Eigentlich eine gute Idee, weil man dann nicht ein ganzes Konzert buchen muss, was als Anfängerband schwer ist. Und dann, um den Nachwuchs eine Chance zu geben und das Publikum vorzuführen. Also alles Gründe, die wir auch schon genannt haben.
Ja.
Und dementsprechend haben wir es richtig beantwortet.
Richtig, und ja.
Richtig. Wie immer eigentlich. Und ja. Leo, ich glaube, wir sind eigentlich schon sozusagen am Ende der
Zeit
angekommen.
Wir sind am Ende der Folge, ja.
Das war mir ein großes Vergnügen.
Mir auch.
Und
vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns
wieder nächste Woche.
Wir hören uns dann. Hoffentlich nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.